Als Mose und Aaron vor Pharao treten, geschieht mehr als eine politische Forderung. Gott stellt sich als der einzigartige Iam vor und beansprucht sein Volk für ein anderes Leben. Die Szene in 2. Mose zeigt eine Spannung, die bis heute relevant ist. Gottes Anspruch auf ein verwandeltes Volk trifft auf hartnäckigen Widerstand. Welche Wahrheiten über Gottes Identität, die Natur unserer Befreiung und die Form des Widerstands lassen sich hier erkennen? Und was bedeutet das praktisch für Gemeindeleben und persönliches Glaubensleben? Gott als der Iam und der Gott Israels. Wenn Gott sich vor Pharao und vor seinem Volk als der Selbstexistente offenbart, richtet sich unser Blick zuerst auf sein Sein selbst. In der Aussage, dass er sich als Jahwe zu erkennen gab, liegt kein bloßer Titel, die hebräische Form fußt auf dem Verb Sein und verweist darauf, dass Gottes Handeln aus seinem unveränderlichen Dasein entspringt. So heißt es in 2. Mose Kapitel 6 Vers 3, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige, aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Diese Stimme des Ich Bin stellt die Zeitlichkeit zurück in den Hintergrund und macht deutlich, Gottes Forderung beruht nicht auf menschlicher Leistung, sondern auf dem Gewicht seiner Existenz und seiner Treue zum Bund. Wir haben darauf hingewiesen, dass der Name Jehova im Hebräischen eine Form des Verbs Sein ist. Das zeigt, dass Jehova der einzige Selbstexistente ist. Er ist der, der war, der ist und der sein wird. Aus dieser Beobachtung folgt eine Verschiebung unserer Perspektive auf das Volk. Gott sieht Israel nicht nur in seinem gegenwärtigen Mangel oder Versagen, sondern in dem, wozu er es berufen hat. Das offene Erscheinen des Selbstexistenten heißt, dass Gottes Zusagen Bestand haben. Sein Anspruch auf die Befreiung ist nicht relativ zu den Schwächen der Menschen, sondern Ausdruck seiner souveränen Treue. Daraus erwächst die Konsequenz, dass Gottes Forderung an Pharao, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern, nicht primär ein juristisches Begehren ist, sondern die Einforderung einer neuen Wirklichkeit, in die er sein Volk bringen will. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige, aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Die Offenbarung des Ich Bin lädt dazu ein, unsere Lage nicht länger allein von dem zu bestimmen, was wir fühlen oder leisten. Es bleibt die ermutigende Gewissheit, dass Gottes Wesen und sein Bündnis größer sind als unsere Schwachheit. In dieser Gewissheit lässt sich die Forderung Gottes als Verheißung lesen, nicht als Ferne, sondern als die Richtung, in die er sein Volk bereits ruft und führen wird. Pharao als Symbol des Widerstands. Die Brutalität von Pharaos Antwort ist mehr als historische Gehässigkeit, sie ist ein theologisches Bild. Pharao weigert sich, Gottes Ruf anzuerkennen, und intensiviert die Knechtschaft, indem er das Volk in noch härtere Arbeit bindet. Vor diesem Hintergrund wird Pharao zum Symbol für den usurpierenden Widerstand, eine Macht, die Anspruch auf Leben und Lebensvollzug erhebt und so Gottes Platz beansprucht. In der biblischen Darstellung wird sein Widerstand zur Stellvertretung für eine tiefe geistliche Wirklichkeit, satanisches Herrschaftsdenken, das Menschen und Strukturen dazu bringt, die Lebensordnung Gottes zu verwerfen. Pharao steht für Satan als Usurpator und für unser vom Satan besessenes und vom Satan usurpiertes Selbst. Das Bild des usurpierten Selbst ist in diesem Zusammenhang hilfreich, weil der Widerstand nicht nur äußerlich wirkt. Wo Pharao herrscht, wird das Selbst des Menschen vom höheren Anspruch des Tötenden und Besitzergreifenden geformt, Leben wird reduziert auf Funktion, Würde auf Nützlichkeit. Diese innere Besetzung zeigt sich darin, dass das Volk von Gemeinschaft, Fest und Opfer abgehalten wird, die sinnvollen Tätigkeiten ersetzen die Gabe des Lebens vor Gott. Die Konsequenz ist zweifach, zum einen müssen wir die äußere Form der Unterdrückung erkennen, zum anderen die leise Einwirkung, die das Herz zur Anpassung an eine fremde Ordnung verführt. Wenn es in 2. Mose Kapitel 5 Vers 1 um die Forderung Gottes geht, so ruft die Konfrontation mit Pharao auch uns zur Prüfung, wo unsere eigenen Strukturen dem Ruf Gottes entgegenstehen. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Vor Pharaos Haltung steht die Mahnung, die Formen des Widerstands nicht nur äußerlich zu bekämpfen, sondern die innere Logik zu erkennen, die sie nährt. Es bleibt tröstlich, dass Gottes Ruf stärker ist als jede Usurpation, Die Konfrontation mit dem Widerstand eröffnet zugleich die Möglichkeit, die eigene Bindung an fremde Mächte zu durchschauen und so neu die Freiheit zu erahnen, die Gott seinem Volk zuspricht. Ziel der Befreiung, Wüste, Festmahl, Opfer und Auferstehungserfahrung. Das Ziel der Befreiung ist nicht Flucht um der Flucht willen, sondern das Hineingeführtwerden in eine neue Weise des Seins, die Wüste als Raum der Trennung, das gemeinsame Fest als Ausdruck von Freude vor Gott und das Opfer als Mittel der Versöhnung und Neuausrichtung. Die Schrift zeigt, dass der Heilige Tag ein anderes Verhältnis zur Arbeit hat und jede Person, die irgendeine Arbeit tut an eben diesem Tag, eben diese Person werde ich umkommen lassen aus der Mitte ihres Volkes. Solche Bestimmungen verdeutlichen, dass Gottes Ziel eine heilige Ordnung ist, die das Volk dazu ruft, seine Existenz auf Gott hin auszurichten und nicht auf die Forderungen der Welt. Das Fest steht im Gegensatz zur Knechtschaft und zur harten Arbeit. Jehova forderte den Pharao auf, sein Volk aus der Sklaverei freizulassen, damit es ihm ein Fest feiern kann. Die Worte Untoeme in diesem Vers weisen darauf hin, dass er sich freut, wenn sein Volk ihm zuliebe ein Fest feiert. Typologisch blickt die Wegstrecke in die Tiefe des Heilsgeschehens, die Trennung von Ägypten, das Marschieren in die Wüste und das gemeinsame Feiern entwerfen eine Erfahrung, die Tod und Auferstehung vorwegnimmt. Die dreitägige Distanz, das gemeinsame Mahl und das Opfer sind nicht bloß religiöse Praktiken, sondern Mittel, durch die Gottes Volk in eine neue Identität eingehegt wird, nicht mehr allein, sondern kooperativ, empfangend und verwandelt. Daraus folgt für das geistliche Leben, dass wahre Festgemeinschaft nicht privat, sondern versammlungsförmig geschieht, im Opfer wird die persönliche Schuld angesprochen, im Mahl die Gemeinschaft erneuert und in der Wüste die Abhängigkeit von Gott eingeübt. Die Befreiung zielt also auf eine innere Auferstehungserfahrung, weg von Fremdbestimmung, hin zu einer Existenz, die in der Wüste gereinigt, am Altar versöhnt und am Festmahl genährt wird. Diese Bewegung ist weder bloß historisch noch nur symbolisch, sie formt eine Lebensweise, in der Gottes Freude über sein Volk sichtbar und erfahrbar wird. Und jede Person, die irgendeine Arbeit tut an eben diesem Tag, eben diese Person werde ich umkommen lassen aus der Mitte ihres Volkes. Die Vision von Wüste, Opfer und Fest bewahrt uns vor einer banalen Fluchtsehnsucht und führt zu einer hoffnungsvollen Gewissheit. Gott will sein Volk in die Freude seiner Gegenwart hineinführen. So bleibt die Einladung bestehen, das geistliche Leben als gemeinschaftliche Reise zu begreifen, eine Reise, die Reinigung, Versöhnung und gemeinsames Genießen einschließt und die am Ende das Leben in neuer Fülle offenbart. Herr Jehova, bestärke unser Vertrauen in dein unveränderliches Sein, Herr, bewahre uns vor dem Besitzergreifenden in uns und gib uns den Mut, in deiner Freiheit zu wandeln. Amen.